SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Leute. Heute mit dem Mann, der mit dem Schuh des Manitou vor 8 Jahren den erfolgreichsten deutschen Film in die Kinos gebracht hat und der ab Mittwoch mit Vicky und die starken Männer die Kinosäle wieder füllen möchte. Schönen guten Morgen, Bulli Herbig.
Vielen herzlichen Dank. Das ist toll bei euch. Der Kaffee ist noch heiß.
Ja, noch.
Das ist jetzt genau das, was ich mir hier für heute früh vorgestellt habe. Das ist super. Also vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wir freuen uns, dass Sie da sind. In 3 Tagen geht's los. Am Mittwoch startet der Film in den Kinos. Werden Sie sich heimlich irgendwo ins Kino schleichen, um die Reaktion zu beobachten?
Ich glaube, ich werde es tun. Ja, das ist wie so eine kleine Sucht. Ich muss das auch für mich so selber immer wissen. Das ist so die ehrlichste Form des Feedbacks, was man bekommen kann, dass man sich also wirklich im Dunkeln da reinschleicht und auch mal die Kinos so abklappert, um einfach mal zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Ich mache das gern.
Jetzt ist die Arbeit getan, Sie können an dem Film nichts mehr ändern.
Ja, grauenvoll.
Ja. Ja, überwiegt da so ein bisschen die Anspannung oder die Vorfreude, dass es losgeht?
Also jetzt überwiegt die Vorfreude. Das ist so, wie ich sage immer so, kennt man ja so von Frauen, die von einer Shoppingtour zurückkommen. Die kommen dann so voll bepackt mit Tüten und dann sitzt du zu Hause und dann musst du dir das alles angucken. Dann gibt's zu Hause nur eine kleine Modenshow. Ich muss dir mal was zeigen. Hier, guck, die Schuhe habe ich auch noch gefunden. Und so fühle ich mich gerade mit dem Film, dass ich so eine Lust habe und so eine Vorfreude habe, dass ich möchte da jetzt was zeigen, weil man ja auch so ein bisschen stolz drauf ist.
Aber die Schuhe kann man umtauschen.
Der Film ist ja. Ja. Das ist richtig, ja. Also insofern ist es vielleicht ein Tick spannender, als von der Shoppingtour nach Hause zu kommen, ja.
Wir werden heute Morgen intensiv über den Film sprechen, aber wie immer in SWR1, Leute, wollen wir auch über Bulli Herbig persönlich ein bisschen was erfahren. Am Anfang gibt's ein paar Halbsätze, die Sie bitte ganz kurz einfach vervollständigen, dass wir so einen kleinen Schnelldurchlauf haben über Bulli Herbig. Erster Halbsatz. Von Vicky habe ich gelernt.
Klein, aber oho.
Bei der Bundeswehr hat mich besonders gestört.
Die frühen Aufstehzeiten.
Bei mir zu Hause kommen Untersetzer unter die Gläser, weil
ich diese Ränder von den Gläsern, die finde ich ganz, also die finde ich schlimm, die kriegt man auch nicht mehr aus dem Holz raus. Das ist ähnlich wie so Kalkflecken.
Ich werde richtig unfreundlich, wenn
ich Rosinen in meinem Kaiserschmarrn finde. Ich mag keine Rosinen.
Meine erste Schallplatte, Chinggis Khan, betrachte ich heute
als Relikt.
Mit meinem richtigen Namen Michael spricht mich
meine Mutter an.
Ja.
Aber Michael nur, also früher war das zumindest so. Also wenn sie Michael gesagt hat, wusste ich, oh, jetzt wird's ernst. Ja, weil normalerweise heißt so Schätzchen und Mischa und so, das war ja immer so Kosenamen, ne? Aber wenn's dann hieß Michael, da wusste ich, oh, jetzt hast du missgebaut.
Dann bleibe ich heute Vormittag bei Bulli und wenn's ernst wird, sage ich Michael,
ja. Ja, genau.
Bei meiner Hochzeit habe ich fast einen Lachanfall bekommen,
weil die Standesbeamtin uns exakt so begrüßt hat, wie wir das immer in den Sketchen dargestellt haben. Nämlich mit einem leicht schrägen Kopf, so ein bisschen debil grinsend. Grüß Gott.
Am 31.01.1974
schoss Paul Breitner den entscheidenden Elfmeter beim WM-Finale in München.
Nicht ganz, lief die erste Wiki-Folge im ZDF.
Wie konnte ich nur so versagen?
Ja, bitte. Werbung werde ich niemals machen, weil?
Weil ich es momentan noch ohne schaff.
Mit dem Horrorfilm, den ich mit 14 Jahren gemacht habe, kann man mich
nicht belasten.
Mein Schulabbruch nach der 10. Klasse fand meine Mutter richtig, weil
letztendlich hatte ich mittlere Reife und das hat für eine Ausbildung zum Fotografen gereicht.
That's All Right von Elvis Presley.
Mama? Oder was?
Was verbinden Sie mit dem Song?
That's All Right mit That's Alright Mama mit Elvis Presley. Ja, das war natürlich, denn das war doch der Song, den er für seine Mutter aufgenommen hat.
Ja.
Bei Sun Records damals und damit
war ihre erste Platte von Elvis und dann, wo sie die Liebe entdeckt haben, nicht?
Nee, das war nicht meine erste. Ich weiß gar nicht mehr, was die erste Nummer von Elvis war. Ich glaube, es muss eher sowas wie Teddy Bear oder Blues Way Shoes oder sowas gewesen sein.
Welchen sollen wir spielen?
Oh, welchen?
Von Elvis.
Von A Little Less Conversation.
A Little Less Conversation.
Ja.
In SWR1 Leute heute mit Bulli Herbig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Leute. Heute mit dem Schauspieler, Comedian und Regisseur Bulli Herbig. Am Mittwoch kommt sein neuer Film Vicky und die starken Männer in die Kinos. Und wir alle erinnern uns natürlich noch an diese Melodie hier. Ja, da werden Erinnerungen wach. Worin, Bulli Herbig, liegt denn Ihre Liebe zu Vicky begründet? In der Story an sich oder in der Tatsache, dass Sie beim Schauen, als Sie 5 waren, meistens die 4-jährige Stephanie neben sich auf dem Flocati hatten?
Ach, Sie wissen sogar, wie sie hieß?
Ja.
Das ist aber gut recherchiert. Ja. Habe ich das irgendwo mal erzählt?
Natürlich nicht. Zu der Zeit hießen alle Stephanie.
Ja. Ja, Michael und Stephanie, ja. Klar. Wäre übrigens auch ein schöner Duettname für statt Marianne und Michael.
Mal in Zukunft. Also war es dieses Event alles, oder war es die Serie?
Alles, es war alles. Es hing damit zusammen, dass es nichts anderes gab. Ich komme mir vor wie ein alter Mann, wenn ich das sage. Wir hatten ja nichts. So. Ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir gehören zu einer ähnlichen Generation.
Sehr ähnlich, ja.
Da hatte man einen Termin um 17.10 Uhr am Donnerstag. Das kein Video, kein DVD, keine Chance auf eine Wiederholung. Das war ein Termin. Das war bunt, spannend, frisch, neu, lustig und Thema für eine Woche im Kindergarten oder in der Schule. So, daher kommt schon mal ein Stück weit dieser Kultfaktor. Dann war diese Musik fantastisch. Allein der Song, den kann man sich ja heute, ist ja heute noch ein Partyknüller. Also, das kann man heute auflegen. Das ist eine gute Nummer. Deswegen habe ich diesen Song auch ganz bewusst im Kinofilm auch verwendet, weil ich das Gefühl hatte, das geht gar nicht ohne. Und dann kommt eben noch dazu, dass es eine fantastische Vorlage für Genre-Kino ist. Das wird in Deutschland nicht so oft gemacht. Und als mir vor 4 Jahren in etwa, der Produzent Christian Becker erzählt hatte, dass er sich die Verfilmungsrechte von Vicky geholt hat, habe ich gesagt, das ist ein Wahnsinn.
Die Idee also kommt gar nicht von Ihnen.
Das ist gar nicht meine Idee.
Wieso sind Sie nicht selbst auf diese Idee gekommen?
Das ist ja so naheliegend. Ja, eigentlich. Das ist total naheliegend. Und es ist auch so, also wird natürlich sehr gern geschrieben, Bulli verwirklicht sich jetzt hier ein Kindheitstraum. Das ist nicht wirklich ein Kindheitstraum. Wenn es ein Kindheitstraum gewesen wäre, wäre es meine Idee gewesen. Ne? Sondern ich habe mir im Gegensatz gedacht, warum bin ich da nicht draufgekommen?
Bleiben wir bei dem Kindheitstraum. Welche Eigenschaften von Vicky hätten Sie denn gerne gehabt als Kind?
Naja, so zwischendurch mal einen guten Einfall. Ja, also gerade so in Sachen Ausreden zum Beispiel. Was zum Beispiel kann man sich ausdenken, um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen, um lieber zum Fußballspielen zu gehen? Solche Sachen. Also ich fand das sehr faszinierend, was der Kleine alles erfunden hat.
Und diese Idee, der Größte ist der Kleinste oder der Kleinste ist der Größte, sind ja gewisse Parallelen zu Ihnen. Sie waren ja auch immer einer der Kleineren.
Ich war eigentlich immer der Kleinste, das ist richtig. Aber ich habe darunter also jetzt nicht gelitten. Also, das könnte man natürlich rein interpretieren. Ich bin damit klargekommen. Ich war dafür der Schnellste. Also das wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Masse mit mir rumschleppen musste. Ich war sehr schnell. Und das brachte mir die Position rechter Verteidiger offensiv ein.
Sie hatten ja auch das Ziel, mal Fußballweltmeister zu werden. Das
habe ich immer noch.
Noch nicht aufgegeben.
Nee, also ich bin jetzt 41. Da ist schon noch was drin. Ist ja egal, als was man Fußballweltmeister wird. Du gehörst jetzt auch als Platzwart zum Team.
Oder als Coach, als Teamchef.
Zum Beispiel.
Wie auch immer. Thüre und Snorre, um zurück zu Vicky zu kommen. Das waren meine beiden Co-Lieblingshelden. Helden. Wie war es bei Ihnen genauso?
Absolut. Na klar, das ist natürlich, haben eine große, die beiden, das ist ja das ganz klassische Couple. Ja, dick und doof. Dick und doof.
Ja. Pat und Patterchen.
Oder
Dick und Jerry.
Oder Dick und doof.
Oder Dick und doof.
Und dann kommt später noch Harry und Sally oder Brad Pitt und George Clooney. Also das ist so, also man könnte sagen, Thüre und Snorre sind so Brad Pitt und George Clooney der Wikingerzeit. So.
Schöner kann man es nicht sagen. Mhm. Es gab 1965 schon mal ein Hörspiel von Vicky.
65?
Ja, vom WDR produziert. Wissen Sie, wer damals den Vicky gesprochen hat?
Nein, das würde mich interessieren.
Marius Müller-Westernhagen.
Nein! Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen. Jetzt muss ich es sagen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vicky und die starken Männer kennen viele von uns als Zeichentrickserie und ab Mittwoch können wir Vicky dann auch im Kino sehen. Und zwar nicht als Zeichentrick, sondern mit echten Schauspielern. Und der Regisseur des Films, Bulli Herbig, ist heute hier zu Gast in SWR1 Leute. Haben Sie keine Angst, diesen Mythos, diese Figur Vicky durch den Film zu entzaubern?
Natürlich gab es Bedenken am Anfang und deswegen war ich mir auch von Anfang an hundertprozentig sicher, dass es keine Parodie sein darf. Ja, das haben ja nur einige erwartet. Selbst die Süddeutsche Zeitung hat damals geschrieben, stoppt Herbig, rettet Vicky. Ja? Also bekannt wurde, dass ich diesen Film machen will. Spätestens da habe ich gemerkt, da hast du eine ganz enorme Verantwortung. Letztendlich war der Grundgedanke von Anfang an, dem Original gerecht zu werden. So nah wie möglich ranzukommen, aber natürlich die Vorlage kinogerecht umzusetzen. Also die Zeichentrickserie ist ein Stück weit naiver, spielerischer und ich wollte das einfach ein bisschen kerniger machen. Ich hatte auch die erste Drehbuchfassung, die gab es damals schon, als mir der Produzent davon erzählt hat, gelesen und die war mir zum Beispiel zu harmlos. Also ich habe dann den Produzenten angerufen und gesagt, also wenn das der Wiki-Film ist, den ihr euch vorstellt, dann bin ich wahrscheinlich der Falsche, weil da passiert nichts Kerniges. Das ist sehr brav. Worauf ich die Antwort gekriegt habe, gut, dann schreibt doch selber ein Buch und das habe ich dann gemacht. und habe mir letztendlich die Dinge aus der Zeichentrickserie rausgesucht, die mir in Erinnerung geblieben sind und die ich besonders stark fand.
Die, glaube ich, den meisten in Erinnerung geblieben sind. Also dieser Wettkampf zwischen Vater und Sohn mit den Steinen zum Beispiel, der drin auftaucht.
Der musste natürlich da rein. Das ist so aus der ersten Folge. Und dann gab es einen Moment, den hatte ich von Anfang an, da gab es noch gar kein Bild, da wusste ich noch gar nicht, wie der Film überhaupt mal aussehen wird. Da wusste ich, das muss in den Film, das will ich jetzt aber ungern verraten, weil das den Showdown betrifft. Aber wir haben sozusagen dann diese Elemente genommen und daraus eine neue Story gestrickt. Und das ist sozusagen dann der Film geworden, den ich mir so auch selbst gewünscht hätte oder habe, wenn es jetzt jemand anders gemacht hätte.
Wer jetzt schon ein paar Szenen aus dem Film gesehen hat oder auch den ganzen Film in der Vorpremiere, der merkt, das ist wieder ein imposanter Film. Das ist wieder wie Hollywood. Allein die Szene, wo die Wikinger nach Flake nach Hause kommen und das Schiff über den See fährt und dann diese Musik ertönt. Also da kriegt jeder Wiki-Fan Gänsehaut, glaube ich. Das sieht nach Hollywood aus, ist aber in Bayern.
Ja.
Das ist am Walchensee, also eigentlich direkt vor ihrer Haustür.
Ja, und das ist echt ein Witz. Das ist auch ein echter Zufall, dass wir in ganz Europa gesucht haben.
Überall. Lettland, Schottland.
Es war Wahnsinn, was wir da an Vorkosten schon hatten, ja, durch diese Reiserei. Ja, dann waren wir also oben in Schottland und dachten schon, wir haben es gefunden. Das Problem war, dass zu der Zeit, wo wir drehen wollten, die See dort sehr rau ist und aus sicherheitstechnischen Gründen das überhaupt nicht gegangen wäre. Wir wären da nicht fertig geworden. Dann gab es auch noch logistische Probleme, dorthin zu kommen mit den ganzen Trucks, mit den LKWs. Also sehr kompliziert. Und dann haben wir gesagt, gut, fahren wir nochmal auf Null. Jetzt lassen wir mal gucken, was wir vor der Haustür haben. Und dann sind wir tatsächlich am Walchensee gelandet und besser kriegen wir es nicht hin. Also ich habe sogar das Gefühl, dass dort am Walchensee das Fjord fjordiger aussieht als in Dänemark. Ja.
Könnte sein. Sie haben viel Aufwand betrieben für diesen Film, allein dieses Schiff zu erstellen, 13 Tonnen schwer, TÜV bis 2013, ist wirklich TÜV geprüft?
Ja, ich muss korrigieren, bis 2012.
2012,
aber es ist wirklich TÜV geprüft. Wir mussten zwei Schiffe bauen, also im Film spielen 5, 6 Schiffe mit. Aus Kostengründen konnte man sich nur zwei leisten. Die wurden dann immer wieder mal umdekoriert. So, ne? Aber eins entstand am Walchensee und eins auf Malta. Und die müssen natürlich tauglich sein, die müssen ja auch fahren können. Das waren richtig amtliche Schiffe und da kommt natürlich dann der TÜV, ist klar.
Das hat alles seine Ordnung
und wir haben TÜV bis 2012. Das eine Schiff ist süßwassertauglich und das andere hochseetauglich, also darf auch in Salzwasser. Theoretisch könnten wir noch schnell eine Fortsetzung drehen.
Kurz nochmal zum Inhalt des Films. Unter anderem geht es um das magische Horn von Töle. Diesem Horn kann ein Kind nur dann einen Ton entlocken, wenn es noch nie gelogen hat. Könnten Sie dem Horn einen Ton entlocken?
Nee. Leider nicht. Dafür bin ich schon zu alt. Ich habe schon zu viel gemogelt. Ja. Auch in Interviews.
Heute hoffentlich nicht. Es werden es Leute heute mit Bulli Herbig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Leute. Heute mit Bulli Herbig, der mit dem Schuh des Manitou den erfolgreichsten deutschen Film der Nachkriegsgeschichte gedreht hat. Dieses Ergebnis zu toppen, das ist schwierig, aber vielleicht gelingt es ihm ja mit seinem neuen Streifen Vicky und die starken Männer. Am Mittwoch ist er in den Kinos und jetzt die Frage an Bulli Herbig. Ist ein guter Film auch immer ein erfolgreicher Film?
Oh, ein guter Film ist immer Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ja, es gibt wahnsinnig erfolgreiche Filme, die mich jetzt auch nicht umhauen. Ich glaube, ein guter Film ist dann natürlich ein guter Film, wenn er dir selber erstmal gefällt. Ja, das ist relativ. Du kannst auch ein Drehbuch 10 Regisseuren geben und kriegst 10 verschiedene Filme. Ich glaube, man kann es nicht allen recht machen. Ich glaube, wenn man versucht, für jeden etwas einzubauen, dann geht's komplett in die Hose. Dann kriegst du so einen Brei und der schmeckt dann am Ende des Tages niemandem mehr.
Also, wenn jetzt aber nur 1 Million Zuschauer in den Film kommen, sagen Sie dann immer noch, es ist ein guter Film?
Also, würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Also, der Film ist, um mit den Worten von Ramón Martínez Congas zu sprechen.
Ihre Rolle in dem Film?
Ja, zu 95% so geworden, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und das ist verdammt viel. Also 100% geht eh nie. Das, was du im Kopf hast, kriegst du nicht zu 100% immer umgesetzt. Dafür gibt es zu viel Schwierigkeiten, Probleme, Hindernisse. Ich würde sagen, selbst wenn jetzt tatsächlich nur in Gänsefüßen sind, weil 1 Million Zuschauer, da bist du im Blockbuster-Nähe. Das darf man nicht vergessen. Also wenn du 1 Million Zuschauer in die Kinos holst, da hast du einen sehr erfolgreichen Film gemacht. In dem Fall wird natürlich oft mit einem anderen Maß gemessen und wenn es dann heißt, wenn der Film jetzt nur 1 Million Zuschauer, würde ich immer noch sagen, es ist ein guter Film. Ja.
Um den Film gut zu machen, haben Sie nicht nur auf gestandene Schauspieler gesetzt, sondern auch auf Laien oder Schauspieler mit weniger Erfahrung, haben ein Casting durchgeführt und das öffentlich. Warum haben Sie das nicht wie gewohnt hinter den Kulissen gemacht? Hätte doch genauso funktioniert, um die Leute zu finden.
Ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Jetzt im Nachhinein kann ich das so mit Sicherheit sagen. Am Anfang war ich mir unsicher, gebe ich zu. Die Idee dahinter war, die 6 starken Männer mit Leuten zu besetzen, die dem Original sehr, sehr nahe kommen.
Äußerlich ähnlich.
Äußerlich ähnlich, ja. Die Leute sollen im Kino sitzen und sollen sagen, das ist der Snorre. Genauso habe ich mir den Tiro vorgestellt. Und ich bin im Nachhinein jetzt sehr, sehr glücklich, dass wir es so gemacht haben.
Eine der Entdeckungen des Films ist Jonas Hämmerle. Der spielt den Vicky. Gilt für viele als die Entdeckung des Films. Ich würde sagen, die Entdeckung des Films ist aber eigentlich Günther Kaufmann als der schreckliche Sven.
Ja, und da schließe ich den Kreis jetzt nochmal zu der Castingshow. Irgendwann rief mich ein Mitarbeiter aus Berlin an und sagte, du ahnst nicht, wer heute beim Casting war in Berlin. Sag ich, wer? Günther Kaufmann. Dann sage ich, wer ist das? Dann sage ich, kennst du auch Günther Kaufmann? Fassbinder. Sag ich, oh, Fassbinder, ja, nicht alles gesehen. Ja. Aber gut, dann schick ihn halt nach München. Dann kam Günther Kaufmann nach München als Faxe und er kam zur Tür rein und natürlich habe ich ihn dann erkannt. Hat er da so sein Knödelgedicht vorgetragen und ich gucke mir das so an und fand ihn toll. Ich fand ihn einen super Typen und habe schon während er dieses Knödelgedicht da vorgetragen hat, gedacht, Mann, schade, ist ein guter Typ, aber als Faxe geht der einfach nicht durch, das kannst du komplett knicken. Ja? Und dann geht er so raus, wir haben ihn schon rausgeschickt und dann kam mir die Idee mit dem schrecklichen Sven.
Und er wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten.
Und er wollte unbedingt. Also da, ich sage jetzt mal, um mit den Worten von Alfred Hitchcock zu sprechen, right place, right time, right party.
Ich möchte ihn sinngemäß zitieren, den Günther Kaufmann. Er sagt über sie, Bulli ist immer sehr freundlich, aber letztendlich macht man das, was er will und wenn man auf den Brustwarzen angekrochen kommt.
Ja gut, das kann er jetzt so sagen, weil es waren ja nicht seine eigenen Brustwarzen. Er hat einen Fatsuit.
So. Nein, aber wirklich, treiben Sie es bis zum letzten, damit es dann so ist, wie Sie sich vorstellen. Es fällt auch ab und zu das Wort Pedant im Zusammenhang mit Ihnen.
Ja, das ist im Grunde ist Pedant ja jetzt nicht unbedingt was Schmeichelhaftes. Ja. Auf der anderen Seite muss man sich das so vorstellen. Du schreibst ein Drehbuch, du hast dann diesen Film im Kopf, dann hast du wahnsinnig viele Künstler zur Verfügung, die Szenenbilder, die Ausstatter, die Maskenbildner und alle arbeiten für deine Idee. Und da wird wahnsinnig viel Zeit investiert. Viele Monate gehen da ins Land, bis du dann dieses Bild bekommst. Und dann stehst du am Set und sollst die Szene drehen und auf einmal sollst du das Schludern anfangen. Das verstehe ich nicht. Also da kann ich dann nicht auf die Uhr schauen. Da kann ich nicht sagen, jetzt gut, passt, machen wir das Nächste. Sondern da lohnt es sich meiner Meinung nach schon, so lange zu tüfteln, bis das Timing stimmt. Gerade bei Comedy ist das Timing sehr wichtig.
Und wie reagieren Sie, wenn jemand offensichtlich schlecht vorbereitet zum Dreh kommt?
Ja, also es ist natürlich unangenehm für alle. Also für denjenigen, der schlecht vorbereitet kommt, ist es wahrscheinlich noch unangenehmer als für mich, weil ich bin da nicht sauer oder ich mache den jetzt nicht zum... Gut, mir rutscht dann mal die Hand aus, aber
so,
wir machen es halt so lange, bis es sitzt. Ja, und das ist natürlich für denjenigen, der schlecht vorbereitet kommt...
sehr erniedrigend manchmal.
Ja, manchmal, ja. Aber ich meine, das ist, im Grunde muss ich dann aber sagen, dann ist es halt auch seine Schuld. Also, das ist halt dann so, ja.
Manchmal hilft ja auch einfach tief durchatmen. Ja. Das machen wir jetzt mit einem schönen Lied. Easy von den Commodores. Extra für Sie natürlich platziert. Auch einer Ihrer Lieblingshits.
All time favorite, ja.
Warum?
Macht gute Laune, vermittelt so, passt auch zu dieser Sendung Sonntagvormittag. Ich liebe diesen Song und es ist zeitlos wie Vicky und die starken Männer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Leute. Heute mit Bulli Herbig, erfolgreicher Schauspieler, Comedian und Regisseur. Kollegen sagen über Sie, dass Sie ein Pedant sind, haben wir gerade schon gehört, aber vor allen Dingen auch ein Teamplayer. Von wem haben Sie das gelernt, dieses Teamplaying?
Ich glaube, das kommt einfach letztendlich so, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Das heißt, ich war sehr früh in der Kinderkrippe, sehr früh im Kindergarten. Dann kam so der Tageshort dazu, weil die Mutter einfach arbeiten musste. Dann kam Internat, Bundeswehr, also das komplette Programm. Ich war immer unter Leuten und habe einfach letztendlich mich, glaube ich, in der Zeit gelernt zu arrangieren, Kompromisse einzugehen, aber auch sozusagen seine Ideen dann auch durchzusetzen, aber nie mit Ellenbogen, sondern immer sehr respektvoll.
Allein mit der Mutter aufgewachsen heißt auf der anderen Seite auch, dass das Geld manchmal knapp war.
Ja.
Teilweise hat Ihre Mutter Ihnen Jacken gestrickt, weil sie keine neuen kaufen konnte.
Ja, Jacken jetzt nicht,
oder
Mützen.
Mützen und Socken. Und,
also ja, so das, was einem anlegen. Als Kind halt so ein bisschen peinlich ist. Ja,
war Ihnen das peinlich? So, haben Sie das gemerkt als Kind, dass Sie nicht so viel haben wie die anderen?
Na, als Kind merkt man es nicht, aber habe ich es jetzt nicht so sehr gemerkt, weil ich glaube, als Kind ist einfach so die Umgebung, die Harmonie viel wichtiger. Ich war einfach glücklich. Also ich war ein glückliches Kind, wirklich. Also das hat mich sehr wohl gefühlt. Du kommst natürlich dann irgendwann mal so als Teenager, kommst du irgendwann mal, wenn dann diese Nummern losgehen mit Markenartikeln und so, da kommst du vielleicht mal so in die Bredouille. Aber ich hatte dann auch da tolle Freunde, die mir dann auch mal ihre Klamotten geliehen haben. Also ich habe dann letztendlich die Klamotten der anderen aufgetragen.
Wie reagiert Ihre Mutter jetzt, wenn sie Ihre Filme sieht? Sagt sie, toll, Junge, spitze, was du machst?
Ja, Mütter sind ja, also Eltern, Mütter ganz besonders, sind ja im Grunde, wenn die Kinder was auf die Beine stellen oder etwas machen, was ihnen gefällt, dann sind sie ja erstmal stolz. Das ist auch total nachvollziehbar. Da ist jede Mutter auf der ganzen Welt gleich. Ja? Und natürlich ist sie mächtig stolz auf das, was ich da jetzt geschafft habe. Auch mit dem, was man gerne tut, seine Brötchen verdient. Das ist natürlich ein Riesenluxus und macht Spaß. Und jetzt kommt natürlich eins noch dazu, das trifft sie natürlich auch gut, dass meine Mutter sehr lange in der Personalabteilung immer war, in den vielen Firmen, in denen sie gearbeitet hat. Und irgendwann habe ich sie schlichtweg abgeworben, ja, weil ich dann auch letztendlich irgendwann Mittelständler wurde, ja, mit so einem mittelständischen Unternehmen, sag ich mal. Ja. Und da ist es natürlich gut, wenn du an diesen verantwortlichen Posten Leute sitzen hast, denen du also vertrauen kannst. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mutter, ich werbe dich mal ab, was kosten du? So. Und habe sie bei mir in der Firma angestellt und da macht sie jetzt das Controlling. Und das ist natürlich eine super Konstellation.
Sie haben Ihre Firma 1996 gegründet, das war noch vor der Bulli-Parade?
Zur Bulli-Parade.
Woher kommt dieses Selbstvertrauen zu sagen, ich gründe jetzt eine Firma, ich mache das jetzt alleine?
Ehrlich gesagt daher, dass dir keiner so richtig eine Chance gegeben hat. Also ich habe es ja versucht mit anderen. Also ich habe versucht, mich bei der Filmhochschule zu bewerben. Ich habe
abgelehnt.
Ja, so ich glaub, irgendwann sagst du halt dann, naja gut, jetzt machst du es halt selber, weil offensichtlich gibt es eine Hemmschwelle oder kein Vertrauen oder was auch immer. Und letztendlich war das so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann eben die Firma damals auch gegründet habe.
Und Sie hatten auch nie einen Plan B. Es war Ihnen immer klar, ich möchte das genau machen, was Sie jetzt machen.
Ja.
Ist das letztendlich auch das Erfolgsgeheimnis, warum es geklappt hat? Weil Sie nie die Augen woanders hingerichtet haben?
Also Plan B war, wie gesagt, der Fußballweltmeister.
Das hat nicht geklappt, aber nicht genug fokussiert.
So. Und klar, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man was aus einer Lust heraus macht und aus einer Überzeugung, aber nie verbissen dabei wird. Also so Ziele zu haben, ist toll. So, wenn man so gar keine Ziele mehr hat, dann glaube ich, ist das Leben auch so ein bisschen langweilig. Und man darf ruhig zu seinen Zielen da auch stehen. Man darf auch sagen, ich mache Filme, na klar will ich mal den Oscar. Ja, also jeder, der Filme macht und behauptet, er will den Oscar nicht, der schummelt sich selber da in die Tasche. Das ist wie wenn ein Sportler, der sagt, mich interessieren die Olympischen Spiele nicht. Ja, und ich glaube, dieses Ziel zu haben und diese Lust, das ist ein ganz wichtiger Motor bei so einer Sache.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Man kann sich über alles lustig machen, doch es muss auf schmerzfreie Weise geschehen. Das sagt der Comedian und Regisseur Bulli Herbig, der heute hier in SWRs Leute zu Gast ist. Wo ist die Schmerzgrenze?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die ist ja bei jedem woanders angesiedelt. Ja, die einen, es gibt Journalisten, die sagen zu mir, ich sei zu harmlos. Und die anderen sagen, ich würde unter die Gürtellinie gehen. Das ist, daran merkt man ja schon, dass es polarisiert und da gibt es keinen Maßstab. Ich habe mir irgendwann angeeignet, es auf die Art und Weise zu versuchen, dass ich versuche, die Leute zum Lachen zu bringen, die man hochnimmt. Also wenn jetzt ein Radiomoderator wie Sie von mir hochgenommen wird und darüber lachen kann, dann habe ich einen Volltreffer gelandet. So. Und das kannst du im Grunde mit jedem machen. Mit jedem und mit allem. Ich finde, jeder hat ein Recht darauf, auf den Arm genommen zu werden.
Der neue Film Vicky und die starken Männer ist eine Abenteuerkomödie. So wird er bezeichnet. Warum braucht der Film einen stotternden Jürgen Vogel, der zu den bösen Wikingern gehört?
Ja gut, also klar, warum, nein.
Ja, um lustig zu sein.
Warum braucht man das? Also im Grunde ist es so, das Lustige war, dass ich Jürgen Vogel erst ein paar Wochen zuvor kennengelernt hatte. Und kurz davor habe ich erfahren, dass Jürgen Vogel und ich am selben Tag geboren sind. Auf den Tag genau.
1968.
Um genau zu sein, am 29. April 68. Auf den Tag genau. Und er kam zur Tür rein und das war natürlich... Das war Liebe auf den ersten Blick. Ja, man sieht sich, ist am selben Tag geboren und dann die Castingshow zusammen gemacht. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du Jürgen, du musst jetzt da eigentlich auch im Film auftauchen. Und dann haben wir ihm halt da eine Rolle erfunden und letztendlich auch eine Figur gesucht, die Bad Guys, die ja schon sehr düster daherkommen, so ein bisschen entkräftet. Und letztendlich, wenn jemand wie Jürgen Vogel, auch ein Geschenk für die Maskenbildner, ja, als Pirat muss man da nicht viel verändern. Ja, also, wenn der dann natürlich da einen leichten Stotterer hat, dann hat das natürlich irgendwie, kann man ihn nicht mehr allzu ernst nehmen und das fand ich eigentlich einen ganz guten Weg.
Also Sie vertrauen auf Ihren Bauch, was witzig ist, was Sie witzig finden, das finden hoffentlich auch viele andere witzig. Hilft Humor auch in Ihrer Ehe? Sie sind seit 2003 verheiratet, also schon ein paar Jahre.
Ja, es wird viel gelacht zu Hause, ja. Also ich lache auch viel über meine Frau, also wir lachen eigentlich meistens über sie. Oder sie lacht über mich, wenn ich mich mal wieder verspreche. Ich verspreche mich sehr häufig, weil ich oft zu schnell spreche. Also der Gedankengang ist schon weiter vorne und die Zunge kommt nicht hinterher und da kommen dann so Kauderwelsch-Sätze bei raus. Und das liebt sie sehr und sie liebt diese Outtakes von uns. Da haben wir dann extra auch eine DVD mal von gemacht. Und
ist sie auch Testperson für ihre Gags, wenn
immer.
Sie was Neues entwickeln?
Ja, immer. Und letztendlich ist es ja auch so, das kann jeder bestätigen, der in einer funktionierenden Beziehung ist. Frauen haben ja so einen unfassbaren Einfluss auf Männer. Das, also,
unglaublich.
Also wirklich. Also das, selbst wenn man es nicht zugeben will. Das, also letztendlich wird im Kino immer das geguckt, was die Frau will. Wenn ich sage, ich schaue mir jetzt mal, sagen wir mal, Inglourious Basterds an, dann sagt sie, ja, das kannst du dann mit deinem Kumpel gucken.
So, weißt du, so.
Ja, aber na, wann ist das dann?
Da muss man als Mann auch mal mit seinem Kumpel losgehen, ja, wenn ich da kurz mal therapeutisch eingreifen darf. Ja,
klar, logisch. Ja, aber wenn, gut, okay, ja, klar, also vollkommen richtig. So, und letztendlich ist die Frau, läuft ja bei uns zu Hause, Thema Filme gucken. Ich bin großer Filmfan, ich habe eine ganz, ganz große DVD-Sammlung. Jetzt das Thema, was wird heute Abend geguckt, wenn man mal zu Hause einen schönen Abend machen will. Ja, so, dann, so läuft das ab. Dann sagt sie, darfst dir was aussuchen? So, dann gehe ich an das Regal und ziehe die Filme raus, die für mich in Frage kommen. Ja? Und dann kommt meine Frau und schiebt die wieder rein. Zack, 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 danach. Ne? Und entscheidet dann doch als Letzte, was geguckt wird. Und so ist das halt. Also, und wie sind wir auf das Thema gekommen?
Über verschiedene Ecken. Ja. Aber ich wollte nochmal zu dem schönen Abend zurück im Hause Herbig. Mhm. Zum schönen Abend mit ihrer Frau gehört auch Marvin Gaye, Let's Get It On.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist liegt, glaube ich, auch daran, dass der Song, spielt ja nicht auch eine relativ große Rolle bei King of Queens?
Das kann sein.
Das ist die das ist die Lieblingsserie meiner Frau. Und da gab es wohl mal eine wahnsinnig lustige Szene, wo permanent zu diesem Song im Nachbarhaus oder bei den Nachbarn gestrippt wurde oder sowas. Und das muss unheimlich lustig gewesen sein. Und seitdem läuft dieser Song auch bei uns zu Hause und ich, während meine Frau dann im Wohnzimmer sitzt, strippt dann im Büro. Ja.
Wir hören den Song jetzt, aber wir lassen die Klamotten an.
Sehr gerne. Okay,
SWR1 Leute heute mit Bulli Herbig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Danach kam dann sein Film Traumschiff Surprise in die Kinos, ähnlich erfolgreich, aber von den Kritikern nicht mehr ganz so positiv beurteilt. Sie warfen ihm Zoten und Männerwitze vor. Wie gehen Sie mit solchen Kritiken um?
Ich versuche es nicht so nah ranzulassen. Also es ist natürlich, ich vergleiche so einen Film immer mit einer Geburt. Ja, und wenn man jetzt sozusagen aus dem Kreissaal kommt mit seinem Baby in der Hand, dann hört man auch nicht so gern, ist das hässlich. Ja, also das ist so wie ein Kinostart.
Sagt aber auch keiner. Das sagt aber auch keiner. Beim Film sagen es die Leute.
Ja, ja, genau. Ja, und das tut eben schon weh, ne? Wenn man dann so, wenn man arbeitet so 2-3 Jahre für so ein Baby und dann kommen die Leute raus und sagen, was sind das für ein Schmarrn? Ne? So. Aber so ist das halt. Wenn es in der Küche zu heiß ist, sollte kein Koch werden. Also muss man mit leben. Natürlich liest man lieber positive Kritik. Auf der anderen Seite kenne ich es nicht anders. Das war im Radio schon so, das war auf ProSieben schon so, Bulli-Parade, auch bei dem Film so. Es gibt immer Leute, die halt rummeckern, denen ist das zu flach, zu blöd, zu laut. Auf der anderen Seite freue ich mich dann eben sehr, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen und sich schlichtweg auch für die Filme bedanken. Das finde ich ganz erstaunlich, dass Leute kommen und sagen, vielen Dank für diesen Film. Uns ging es gerade nicht so gut, wir haben ihren Film geguckt und wir konnten 2 Stunden lachen und unsere Probleme vergessen. Und wenn ich sowas höre und wenn die Leute mir so begegnen, dann vergesse ich jede schlechte Kritik. Und ich kann es jetzt nur mal so formulieren, als ich noch nicht selber Filme gemacht habe, habe ich durchaus diese Kritiken auch gelesen. Und wenn ich im Feuilleton einen Verriss gelesen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass das ein Film ist, der mir gefällt. So war das damals.
Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es viele Verrisse von Vicky und die starken Männer gibt. Ja. Können Sie denn selbst Fehler gut zugeben, wenn Sie was falsch gemacht haben?
Das geht, ja. Das geht. Es ist, man muss da immer so über seinen Schatten springen, aber ich habe mir das in den letzten Jahren auch angeeignet. Ich finde das auch ein Zeichen von Größe, indem man sagt, ich habe mich an der Stelle geirrt.
Dann müssen wir mal eben einen gravierenden Fehler ansprechen,
bitte.
Bei Vicky und die starken Männer.
Ja, oh Gott.
Wie konnte es passieren, dass die Seelöwen erst nicht drin waren?
Ja, das war ein Fehler. Ja, aber Gott sei Dank haben wir den noch rechtzeitig bemerkt.
Zumal die Seelöwen Bulli und Balli heißen.
Ja, das ist ein Knaller, das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Wir haben uns die Serie nochmal angeguckt und haben gesagt, guck mal, die heißt ja, was sagt der, Bulli und Balli?
Und die bringen Vicky das Schwimmen bei, nur mal nebenbei für die Zuhörer, die es nicht wissen.
Genau, ja? So. Und das sind die beiden besten Freunde, Tierfreunde von Vicky. Und wir waren schon mit der ersten Drehbuchfassung durch und dann kam mein Co-Autor zu mir und sagte, du, ich habe mich gestern mit meinen Neffen unterhalten. Die haben mich richtig streng angeguckt und haben gesagt, aber die Seehunde sind auch dabei, oder? So richtig mit so einem drohenden Finger. Und dann habe ich zum Alfons gesagt, ja, dann müssen wir die Seehunde reinschreiben.
Ich möchte noch einen Fehler aus der Jugend ansprechen, einen Fehltritt. Breakdancing auf dem Marienplatz in München, war das ein Fehler?
Das war kein Fehler, das war ein unfassbares Erlebnis.
Die Polizei kam.
Ich wurde verhaftet. Ich bin sozusagen vorbestraft. Ja, also im war die Zeit in den 80ern, Hip-Hop, Breakdance war gerade angesagt, wurde erfunden. Und damit konnte man sich das Taschengeld gut aufbessern. Und dann waren wir am Münchner Marienplatz und damals sagte man ja nicht Kassettenrekorder, sondern Ghetto Blaster. Ja? Und das war aber so ein ganz schmales Teil. Aber wir sagten dazu Ghetto Blaster und haben uns da hingestellt, schön vors Rathaus und haben Breakdance gemacht und haben damit auch wirklich Geld verdient. Also die Leute blieben stehen, es war ein richtiger Auflauf und haben so Geld in die Hüte geschmissen. Und irgendwann kam ein typisch bayerischer Polizist mit seinem Kollegen, drückt also ganz demonstrativ auf Stopp und sagt, wem kehrt denn der Kassettenrekorder? Ja, und das war blöderweise meiner und deswegen musste ich mit auf die Station. Und dann wurden meine Personalien aufgenommen, weil du brauchst eine Genehmigung, um öffentlich am Marienplatz auftreten zu dürfen. Und die hatte ich nicht. Und ich habe in dem Moment hab ich gedacht, oh Gott, ich habe Blut und Wasser geschüttet. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt sitze ich auf der Polizeistation. Jetzt habe ich auch gerade. Was sagt Mutter? Ja, genau. wird sie mich verstoßen? Ja, so. Aber sie haben mich dann Gott sei Dank laufen lassen. Aber als ich dann sozusagen aus der Polizeistation wieder rauskam, war ich natürlich der King. Ist natürlich klar.
Natürlich.
Ja, also hatte so ein bisschen was von Gangster-Rap. Also ich war quasi auf der Station mit meinem Ghetto-Blazer. Und sie haben mich laufen lassen.
Ob sie auch musikalisch der King sind, das können wir jetzt hören, denn sie haben für den Film Vicky und die starken Männer auch einen Song aufgenommen, ein Duett mit Sascha. Der Song heißt Father and Son und den hören wir jetzt hier in SWR1 Leute, heute mit Bully Herbig.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Es wären es Leute, heute mit Bully Herbig, dessen Film Vicky und die starken Männer am Mittwoch in die Kinos kommt. Noch ein kurzer Blick auf den Inhalt des Films, ohne dass wir zu viel verraten wollen. Den Wikingern wird in diesem Film das Wertvollste genommen, was sie haben, denn ihre Kinder werden entführt, alle bis auf Vicky, der hängt nämlich oben im Baum, weil er gerade das Drachenfliegen ausprobiert hat.
Jetzt haben sie doch alles verraten.
Alles, die ganze Story. Nein, Frage dazu, sehen Sie es genauso wie die Wikinger, dass Kinder das Wichtigste sind, was man haben kann?
Absolut. Absolut. Ich glaube, dass, also ich meine, ich habe jetzt noch keine eigenen, aber ich habe jetzt viel Zeit mit ihnen verbracht und habe das sehr genossen. Also es ist zwar so, dass Kinder so eine Eigendynamik entwickeln, die kann natürlich sehr anstrengend sein. Insofern war ich an dem einen oder anderen Drehtag auch ganz froh, wenn man sie abends wieder so abgeben konnte. Ja? Aber ich kann mir das, also wo soll das hinführen, wenn es die Kinder nicht gäbe? Ja? Das ist mit Sicherheit das Wertvollste, was man haben kann.
Ich möchte versuchen, noch eine Parallele aus Ihrem Leben zum Film herauszuarbeiten. Die Kinder können entführt werden, weil die Wikinger sich nicht richtig verteidigen können, weil die einen tierischen Kater haben, weil sie am Abend vorher den Beutezug gefeiert haben. Gibt es das in Ihrem Leben auch, verpasste Chancen, weil sie am Abend vorher die Nacht durchgemacht haben?
Gott sei Dank noch nicht. Ja, und es liegt auch schon so wahnsinnig lange her. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich so meinen letzten Kopf hatte so am nächsten Tag. Das ist wahnsinnig lange her, weil ich habe auch gar keine Lust mehr auf zu viel Alkohol. Also das ist so, das früher ist man da natürlich ein bisschen lockerer mit umgegangen. So. Ich habe ganz gern noch einen klaren Kopf. Ich habe nichts gegen ein Glas Wein und irgendwie auch mal ein bisschen beschwipst zu sein. Also das kann ja sehr launig sein, wenn die Runde stimmt. Aber so dieses komplette Unkontrollierte, das ist mir suspekt. Also so.
Und Sie haben ja auch das Rauchen eingestellt. Und zwar im Zuge einer Wette nach dem Schuh des Money.
Genau.
Also vor 8 Jahren und durchgehalten bislang?
Absolut, ja gut.
Sie haben gewettet, dass wenn 1 Million erreicht sind, hören Sie auf.
Den ersten Film, den ich gemacht hatte, Erkan und Stefan, der hatte 1,3 Millionen Zuschauer. Und das war ein Riesenhit. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der Schuh des Money da nicht rankommt. Und habe immer gehofft, wenigstens ein Zuschauer mehr. Und dann hatte ich eine Wette am Laufen. Eine Kollegin sagte, der Film macht mindestens 1,5 Millionen. Und dann sage ich, nee, nie. Wenn er das macht, höre ich das Rauchen auf. Und gut, ich wollte auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich widerwillig aufgehört habe, aber es war dann tatsächlich so, dass der Film, glaube ich, am ersten Wochenende schon über 2 Millionen Zuschauer hatte und dann knallte sie mir so eine Schachtel Zigaretten auf den Tisch und sagte so, das ist jetzt deine letzte Schachtel und dann habe ich an dem Abend, da haben wir ein bisschen gefeiert, mir die ganze Schachtel reingeballert. Ja, da hatte ich dann erstmal eine Woche überhaupt keine Lust mehr.
Guter Einstieg eigentlich.
Und dabei ist es dann geblieben, ja.
Jetzt haben Sie sich, wenn man das so als Außenstehender betrachtet, im Prinzip ganz viele Kindheitsträume schon erfüllt mit den Filmen, die Sie gemacht haben. Was kann jetzt noch kommen, abgesehen vom Oscar?
Ich finde, das nächste größere Projekt, darauf freue ich mich, ist ein Urlaubsvideo. Ob ich das ins Kino bringe, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren.
Bevor Sie Werbung machen, lieber ein Urlaubsvideo
ins Kino bringen. Also ich habe einfach Lust an Unterhaltung. Und da spielt das Genre keine große Rolle. Ich bin ja auch ein riesen Hitchcock-Fan. Mich würde interessieren, wie Hitchcock heute Filme machen würde, mit der Technik, die man zur Verfügung hat. Also ein großartiger Filmer. Und der hat ja nur, wie man weiß, keine Komödien gemacht, ja, sondern eher spannende Filme. Und das hat natürlich auch einen irrsinnigen Unterhaltungswert. Ich erschrecke Leute auch gern. Ja, also wir haben als Kinder haben wir auch so Geisterbahnen gebaut mit Kartons und so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mal einen Thriller zu drehen.
Vielleicht kommt noch was Schreckhaftes. Der Mensch wächst ja mit seinen Herausforderungen und damit sind wir am Ende von S-Vans, Leute. Am Ende gibt es ein Geschenk, was gleichzeitig auch eine Herausforderung ist. In den 70er Jahren war nicht nur Vicky ein ganz großer auf der Fernsehleinwand oder im Fernsehen, sondern aus meiner Sicht auch Biene Maja. Und jetzt hole ich das Geschenk raus.
Also die Aufgabe ein Biene-Maja-Kostüm.
Die Aufgabe wäre erstmal, Biene Maja ins Kino zu bringen. Ich würde mich auch für die Rolle des Flip anbieten.
Ist das tatsächlich ein Kostüm?
Nein, es ist ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel mit Biene-Maja-Figuren.
Wow! Das habe ich mir schon immer gewünscht.
Natürlich. Womit man wunderbar auch, wenn man mal irgendwann Kinder hat, mit Kindern spielen kann. Also meine Söhne lieben es.
Oh, das ist aber sehr reizend. Vielen herzlichen Dank. Ich habe nichts dabei für Sie.
Das macht nichts.
Beim nächsten Mal.
Dass Sie da waren, war Geschenk genug. Und wie gesagt, wenn Biene Maja in die Kinos kommt, Flip würde ich schon...
Ich komme gerne darauf
das
zurück.
Das Casting zumindest mitmachen. Ja.
Auf das Kostüm freue ich mich.
Ich auch. Vielen Dank für den Besuch bei SWR1. Leute, danke, Bulli Herbig.
Danke für die Einladung.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.